Unser Anfang. Geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dein König kommt in niedern Hüllen. Diese Melodie haben wir gerade gehört von Kerstin Roth an der Orgel. Eigentlich ein Adventslied. Aber der Palmsonntag, der Tag, der den Einzug Jesu in Jerusalem zum Zentrum hat, ist ja auch ein adventlicher Tag. Denn Jesus kommt nach Jerusalem. So wie wir im Advent auf das Kommen des Jesuskindes warten, so wird hier die Erwartung der Menschen in Jerusalem damals erfüllt. An diesem Sonntag, dem Palmsonntag oder Palmarum, da brauche ich eben keinen griechischen oder lateinischen Psalm zu zitieren, sondern der Tag, an dem Menschen vor den Toren, an den Toren Jerusalems, die Straßen mit Palmzweigen bedeckten, um den, der da kommt, zu ehren, erklärt sich von alleine. Was haben wir jetzt für eine Woche hinter uns? Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Erst Osterruhe und die Bitte, keine Gottesdienste in Präsenzform zu halten, dann das Zurückrudern, gar mit einer Entschuldigung der Kanzlerin, all das, naja, mir ist es ziemlich verwirrend. Und ich denke, dass wir mit unserer Entscheidung, vorsichtig zu sein und nach wie vor auf diese Art des Gottesdienstes auszuweichen, die verantwortbarste ist. Bei steigenden Inzidenzien und bei höchst aggressiven Mutanten des Coronavirus Menschen zusammenkommen zu lassen, ist nach meiner Ansicht nicht der richtige Weg aus dieser Krise. Aber diese Woche hat es gezeigt, es gibt zu jedem Thema, zu jeder Fragestellung viele Meinungen, alle durchaus begründet, aber Entscheidungen müssen dann trotzdem eindeutig fallen. Etwas Eindeutiges bietet uns auch unser Predigttext heute. Es sind 5 Verse aus dem 11. und 12. Kapitel des Hebräerbriefes, die wir uns jetzt anhören dürfen.
Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
Wir wissen zugegebenermaßen nicht allzu viel über den Hebräerbrief. Wir kennen seinen Inhalt, wir können uns unsere Gedanken darüber machen, wir wissen aber nicht, wer ihn damals verfasst hat und wer diejenigen waren, an die er gerichtet war. Er heißt deswegen Hebräerbrief, weil es eine Theorie gibt, die sagt, dass er ursprünglich mal nicht in Griechisch, sondern in Hebräisch verfasst gewesen sein soll. Und er heißt auch deswegen Hebräerbrief, weil er an eine Gemeinde von Judenchristen gerichtet war, die ins Schwanken geraten war. Sollen wir zurückkehren zu den alten Glaubensinhalten? Sollen wir unseren Herrn Jesus Christus verlassen, weil wir schon länger auf ihn warten? Sollen wir bei der Stange bleiben? Ich denke, es hat in dieser Gemeinde, die wir tatsächlich nicht genauer kennen, mit diesen Fragen rumort. Und überall da, wo der Glaube sich nicht mehr sicher ist, zwischen Alten und Neuen, zwischen richtig und falsch hin und her schwankt, entsteht Verwirrung. So wie wir es zum anderen Thema ja auch im Lauf dieser Woche erlebt haben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Oh, Sie kennen doch das Sprichwort: Glauben heißt nichts wissen. Da wird der Glaube mit einem solchen Satz abgewertet. Und es gibt viele Menschen, die sagen, was ich nicht sehen kann, was ich nicht mit meinen Sinnen wahrnehmen kann, das gibt es nicht. Punktum. Einer dieser Vertreter war ein zu Recht vergessener Professor für Philosophie, der in seinem Seminar seine Studenten überzeugen wollte, dass es keinen Gott gibt. Es war ein sogenanntes ontologisches Seminar, die Disziplin in der Philosophie, die sich mit dem Sein befasst. Und er fragte seine Studenten in diesem Seminar: Habt ihr jemals Gott mit euren Augen gesehen? Die Studenten schüttelten den Kopf. Habt ihr Gott jemals mit eurer Nase gerochen? Wieder ein Nein. Habt ihr den Geschmack Gottes schon mal wahrgenommen? Keiner der Studenten konnte Ja sagen. Habt ihr die Stimme Gottes schon mal in euren Ohren gehört? Auch nicht, sagten die Studenten. Also, ganz eindeutig, sagte der Professor, es gibt keinen Gott. Ihr habt ihn mit keinen von euren Sinnen wahrgenommen, auch mit der Haut habt ihr ihn nicht gespürt. Das ist der Beweis, es gibt keinen Gott. Plötzlich hob einer der Studenten seine Hand. Und er schaute in die Runde der Seminarteilnehmer und fragte seine Kommilitonen: Habt ihr den Verstand des Professors jemals mit euren Augen gesehen? Die Schüler verneinten. Habt ihr den Verstand des Professors jemals gerochen? Auch hier ein Nein. Er fragte weiter und immer wurde verneint. Und so kam er, wie der Professor vorher, zu einem Schluss, zu einer Schlussfolgerung. Also, gibt es nur einen Schluss, sagte der Student. Unser hochverehrter Professor hat keinen Verstand. Und ich begründe dies damit, dass ihr seinen Verstand mit keinem eurer Sinne habt wahrnehmen können. Also muss es so sein. Das wäre diese Grundhaltung, die heißt: Glauben heißt nichts wissen. Der Verfasser des Hebräerbriefs, unseres Textes heute, der zäumt das Pferd von der anderen Seite auf. Er macht deutlich: Glauben ist mehr als Wissen. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben ist mehr als Wissen, weil es Vertrauen ist. Wie viele Eltern haben die Angewohnheit, ihr Kind manchmal sich gegenseitig ein bisschen zuzuwerfen? Ich habe das mit meinen Kindern gemacht. Das Wissen hätte gesagt: Bist du denn verrückt? Du kannst doch kein Kind über einen Meter in die Arme seiner Mutter werfen. Aber den Kindern hat Spaß gemacht. Die waren glücklich. Die lachten und juchzten. Die wussten nämlich ganz genau, der Papa und die Mama, die fangen mich sicher auf. Da kann mir nichts passieren. Sowohl die Eltern als auch das Kind, sie vertrauen. Und so ist es letztlich auch mit dem, was unser Verfasser des Hebräerbriefs uns heute sagt. Nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht, sondern festhalten an dem, worauf man vertraut und worauf man hofft. Ich gebe ja zu, in dem Text, den wir vorhin gehört haben, fehlen etliche Verse. Das sind die Verse, die auf den Satz folgen: In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Und im Hebräerbrief werden da Erzväter und andere Gestalten aus dem Alten Testament aufgeführt, die in Freud und Leid an Gott, am Glauben festgehalten haben. Abraham, Jakob, Noah, Mose, Josef, Rahab. Alles Menschen, die ihren Lebenslauf mit Gott gestaltet haben. Menschen eben, die die guten und die schweren Zeiten erlebt haben, im Vertrauen auf Gott und ihre Erfahrungen mit ihm gemacht haben, die unterwegs waren mit Gott. Eine Reihe von Beispielen, die der Verfasser des Hebräerbriefs dort aufzählt. Aber jetzt spricht er die Gemeinde an, die im Schwanken ist zwischen dem Blick zurück, dem Glauben im Judentum, mit den Beispielen, die er gerade genannt hat, und dem, was jüngste Vergangenheit, was Gegenwart und was Zukunft ist. Er sagt darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Eine Wolke von Zeugen, das ist eigentlich ein Begriff aus dem Gerichtswesen. Wenn jemand vor Gericht steht und es soll die Wahrheit erkundet werden und man hat eine dünne Beweislage und auch nur ein oder zwei Zeugen, die vielleicht auch nur ein bisschen glaubwürdig oder unglaubwürdig sind, wird die Urteilsfindung schwer. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt von einer ganzen Wolke von Zeugen. Eine Wolke besteht aus einer unendlichen Anzahl von Wassertröpfchen. Und wenn all diese Wassertröpfchen, all diese Zeugen das Gleiche aussagen, dann fällt das Urteil leicht. Und er sagt eben, eine solche Wolke von Zeugen haben wir um uns. Wir haben gar keinen Grund zu zweifeln. Wir haben gar keinen Grund, traurig zu sein. Wir haben gar keinen Grund, nicht mit Freuden in die Zukunft zu sehen. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Lasst uns ablegen die Angst. Lasst uns ablegen die Ungewissheit. Und lasst uns ablegen die Sünde, die uns immer wieder umgarnt und in Versuchung führt. Er versucht, den Blick der Menschen damals und damit auch unseren Blick auf die Zukunft zu lenken, die ein Ziel hat und einen Weg zu diesem Ziel. Und dieser Weg zu diesem Ziel, der wird begleitet und geleitet von Gott. Und wir dürfen da auf unseren Herrn Jesus Christus vertrauen. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Klingt für unsere heutigen Ohren ein bisschen komisch, dass wir kämpfen? Naja, bei den Menschen damals war es so ein innerlicher Kampf. Was ist richtig, was ist falsch? Und ich gestehe, diesen innerlichen Kampf, den haben wir im Moment auch. In Fragen des Glaubens, aber auch in Fragen des richtigen Wegs durch die Zeit, in der wir uns gerade befinden. In einem Kampf widerstreiten sich unterschiedliche Dinge, Meinungen oder Menschen. Im griechischen Urtext steht hier für das Wort Kampf Agonas. Es gibt im Griechischen eben drei unterschiedliche Worte für unser deutsches Wort Kampf. Und Agonas hat mehrere Bedeutungen. Einmal den Kampf, so wie er in einer kriegerischen Auseinandersetzung stattfindet, aber eben auch den Wettkampf. Und als ein Anzeichen, dass hier vom Verfasser des Hebräerbriefes mehr der Wettkampf gemeint ist und nicht der Kampf gegeneinander oder gegen jemanden oder gegen etwas, der liegt in dem Wort Laufen. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Wettkampf, der unsere ist. Der Lauf durchs Leben, das ist unser Wettkampf. Nicht mit Ellenbogen und einer muss schneller sein als der andere, sondern ein Lauf, in dem alle zum Ziel kommen sollen. Ein Lauf, der begleitet wird durch Gott und der Gott zum Ziel hat. Also der Lebenslauf, nicht der, den man zusammenfasst, wenn man sich irgendwo bewirbt oder wenn man ein menschliches Leben zusammenfassen will, sondern der Lauf, den wir gerade gehen, wo wir mitten drin sind. Nun könnten wir jetzt sagen, Augen zu und durch. Genau das sagt aber der Verfasser des Hebräerbriefes nicht. Er sagt, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Also, nehmt das Ziel in den Blick. Schaut nicht verbissen auf den Weg und alles, was sich auf diesem Weg an Stolpersteinen und Schwierigkeiten befindet, sondern schaut nach oben. Denn dieses Ziel, Jesus, er sitzt ja nicht am Boden, sondern an der Seite seines himmlischen Vaters. Er ist das richtige Vorbild. Wenn wir Menschen zu jemandem aufschauen, dann haben wir ja diesen Menschen als Vorbild. Und da gibt's die unterschiedlichsten Dinge. Für den einen ist ein Sänger oder Künstler ein tolles Vorbild. Für den anderen irgendein Politiker, der es schafft, möglichst aggressiv den Gegner fertig zu machen, kann auch ein Vorbild sein. Nein, Jesus als Vorbild ist der, der eben, obwohl er ein glänzendes, super Leben hätte haben können, obwohl er hätte Freude haben können, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, obwohl er diese Freude hätte haben können, hat er das Kreuz erduldet, die schmählichste Art der Hinrichtung, die man damals im Bereich des Römischen Reiches kannte, die Schande, die er ertragen hat und trotzdem sich nicht davon hat abbringen lassen. Das mit den Vorbildern, das ist ja manchmal schwierig. Wie oft sagt man, naja, so wie der oder die gerade reagiert, hat sie ein falsches Vorbild. Aber wir Menschen brauchen Vorbilder. Wir brauchen Gestalten, die uns ein Stück unseres Wegs vorausgegangen sind. In Essen gab es mal einen ganz bekannten Pfarrer, der dort bis 1966 lebte. Das war der Pfarrer Wilhelm Busch. Und er hatte in seinem Arbeitszimmer viele, viele Bilder aufgehängt. Keine großen Kunstwerke, sondern er hatte Bilder von Christen aufgehängt, von denen er etwas gelernt hatte. Und da waren durchaus berühmte Gestalten dabei, Theologieprofessoren. Aber es waren auch Bilder von ganz einfachen Menschen, auch von Kindern und Jugendlichen dabei, normale Christen also, von denen er im Kontakt mit ihnen etwas für seinen Glauben lernen durfte. Nicht er, der Pfarrer, war der große Lehrer in diesem Arbeitszimmer, sondern er war der Lernende von vielen. Es waren für ihn Vorbilder und Wegbegleiter auf seinem Lebensweg, die er immer wieder anschaute, wenn er seine Predigten schrieb oder irgendwas anders gemacht hat. Und der Verfasser des Hebräerbriefes, der hängt uns nur ein Bild ins Arbeitszimmer, nämlich das von unserem Herrn Jesus Christus. Das Bild dessen, der den Weg durch alles Leid der Welt gegangen ist, durch Schmach, Schande, Qual und Tod. Und so schreibt es der Verfasser des Hebräerbriefes, sich am Ende gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der Weg in die Herrlichkeit führt manchmal durch die Täler der Tränen. In einem solchen befinden wir uns ja auch gerade. Stolpersteine, Schwierigkeiten, Verletzungen, die gibt's auf jedem Weg durch die Zeit. Wichtig ist, dass wir ankommen. Wichtig ist, dass wir das Ziel erreichen. Und so ruft der Verfasser des Hebräerbriefes seine Gemeinde auf, denkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Das heißt, haltet durch. Wir wissen nicht, wie lang der Weg ist, aber wir wissen das Ziel. Wir wissen nicht, wie lang der Weg durch die Corona-Krise ist, aber wir wissen das Ziel, nämlich, dass sie überwunden wird. Wir wissen nicht, wie lange unser persönlicher Lebensweg ist, aber wir wissen, wer das Ziel ist. Unser Herr Jesus Christus, am Ende unserer Tage. Und bis dahin heißt es eben durchhalten. Und was können wir vom Verfasser des Hebräerbriefes lernen? Kurz zusammengefasst, lasst uns lernen aus der Wolke der Zeugen. Lasst uns Ballast abwerfen auf unserem Weg. Alles, was beschwert, kostet nur Kraft. Haltet geduldig durch. Lasst den Mut nicht sinken. Und behaltet das Ziel unseres Glaubens im Blick. Nämlich, so schreibt's der Verfasser des Hebräerbriefs, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.